Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen dürfen. Ich wollte noch vorher ein Dank loswerden. Wir hatten am Freitag ja einen Jugendgottesdienst hier, Galaabend hieß der, mit dem Thema auf Jesus oder auf Jesus warten, ohne stehen zu bleiben. Und wir hatten hier tatsächlich, ich glaube, 120, kann man so sagen, Carsten, 120? 100? 130 Jugendliche hier, die waren gar nicht erwartet so viele. Es war eigentlich mit Voranmeldung, aber es waren dann wohl 30, 40 mehr da als erwartet. Aber ich wollte ein besonderes Dank aussprechen, auch gerade die, die uns unterstützt haben in der Küche. Und aber auch so, das funktioniert ja nur bei so einer Menge von Menschen, dass viele im Hintergrund arbeiten. Und da wollte ich nochmal im Namen der Jugend auch allen danken, die sich da beteiligt haben. Wir haben einen spannenden Text heute Morgen. Ihr könnt ihn gerne aufschlagen, Apostelgeschichte 15. Wir sind ja in der Themenreihe in der Apostelgeschichte. Und ich weiß nicht, ob es euch so bewusst ist, wir bewegen uns ja jetzt schon die zweite Predigt oder dritte Predigt sogar, wenn ich mich recht erinnere, oder zweite zumindest, in dem Kapitel Apostelgeschichte 15. Und es wird auch noch eine weitere Predigt geben, was uns zeigen will, dass dieses Kapitel ein sehr wichtiges Kapitel ist, weil hier in diesem Kapitel das erste Mal die Gemeinde so auf die Probe, eine Bewährungsprobe eigentlich stattfindet, wo ja die Kernbotschaft sozusagen auf dem Spiel steht. Und wie die Apostel darauf reagieren, das sehen wir heute. Also wir haben ja schon zwei davor oder eine vorher gehört, eine Predigt. Aber ich möchte zu Anfang erst einmal den Text lesen. Apostelgeschichte 15, Abvers 13 bis 21 ist heute unser Text. Und ich lese ihn mal vor. Apostelgeschichte 15, 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von den Verunreinigungen durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Lass uns noch mal beten, bevor wir in den Text einsteigen. Jesus, wir wollen dir danken, dass du heute Morgen zu uns reden möchtest, zu unseren Herzen. Du bist der große Herzenskenner. Du weißt, was uns bewegt, was uns beschwert, was aber auch uns Freude macht. All das wollen wir dir bringen jetzt und ich bitte, dass du uns geöffnete Herzen schenkst und dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, sodass es unser Herz erreichen kann und verändern kann. Wir preisen dich dafür, dass du das tun willst. Das ist dein Anliegen. Und so bitten wir dich, dass das Sinnen meines Herzens und die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig sind. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Wir bewegen uns in dem Umfeld, dass Paulus und Barnabas ihre erste Missionsreise beendet hatten. Menschen kamen zum Glauben, die kamen aus dem Heidentum. Also hatten keine Verbindung zum jüdischen Glauben zur damaligen Zeit und sie berichten davon und das gab ein großes Problem. Das Problem hier in unserem Text in Kapitel 15 grundsätzlich, das ganze Kapitel dreht sich eigentlich darum, ist, dass die Frage auf dem Spiel stand: Reicht es aus oder sind wir gerettet, sagen wir mal so, durch Gnade oder gibt es noch etwas dazu? Also Gnade und Glaube ist ja so die Basis des christlichen Glaubens. Wir sind gerettet aus Gnade durch Glauben. Und jetzt gab es eben da Geschwister, die sagten, oder Judaisten, die sagten: Nein, nein, das ist zwar ganz nett, aber die müssen sich auch den Ritualen des jüdischen Glaubens unterwerfen. In dem Fall war es hier die Beschneidung. Und sie sagten, nur dann sind sie wirklich wahrhaftig gläubig und auch mit Jesus unterwegs. Und das warf natürlich eine große Kontroverse auf. Wir haben gelesen in Vers 2 oder im Vorfeld schon, da entstand dann in Vers 2, da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas einige von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Also dieses Problem konnte dort vor Ort in Antiochia nicht geklärt werden und sie machen es jetzt zur Chefsache, was immer gut ist. Ja, also sie sagen, wir gehen damit zu den Aposteln und wir wollen diese Sache klären, denn es ist eine ganz wichtige Frage gewesen für sie damals. Vielleicht für uns heute nicht, wir werden nachher nochmal gucken, was das vielleicht uns zu sagen hat heute und wie wir das anwenden können. Das ist ja auch wichtig, weil wir ja nicht in diesem Kontext leben oder gelebt haben bis jetzt. Und von daher ist es eben, entscheiden sie, Barnabas und Paulus und einige andere nach Jerusalem zu schicken, um diese Frage mit den Aposteln zu klären. Dieses Problem finden wir nicht nur in der Apostelgeschichte, hier ist so der Ursprung, aber wir sehen auch im Galaterbrief, ich will den mal kurz erwähnen, dass das auch schon ein paar Jahre später immer noch ein Problem war in der Gemeinde in Galatien. Und ich nehme mal noch ein paar Verse daraus. Galater 1, Vers 6 bis 9 spricht Paulus nochmal zu den Gläubigen in Galatien. Und er sagt Folgendes, und das ist auch heute so ein bisschen mein Thema. Also ich habe es ein bisschen umformuliert. Im Gemeindebrief steht, durch Glauben sind wir gerecht. Das stimmt natürlich. Das ist ja auch ein Satz aus der Bibel. Ich habe ihn ein bisschen umformuliert. Unser Thema heute ist kein anderes Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium als das, was wir in der Bibel verkündigt bekommen, was zur Rettung führt. Also kein anderes Evangelium. Und das kommt aus diesem Text in Galater 1. Ich lese das mal vor, weil das die Thematik ähnlich ist oder gleich eigentlich. Da sagt Paulus nämlich zu den Galatern, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Ja, und deswegen habe ich diese Predigt auch so genannt. Es gibt kein anderes Evangelium. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. So spricht Paulus zu der Gemeinde in Galatien. Also wir sehen, das Problem damals hat sich auch noch weiter fortgeführt und selbst ein paar Jahre später finden wir, dass die Gemeinde in Galatien der gleichen Herausforderung sich stellen muss. Und die Frage ist jetzt, wie gehen die Apostel damit um? Und da steigen wir jetzt ein in unseren Text und sie bringen ja dieses Problem jetzt nach Jerusalem zur Gemeinde, zu der Hauptgemeinde, wenn man so will. Und ich möchte wieder so ein bisschen in drei Phasen diesen Text betrachten. Die erste Phase ist wieder die Beobachtungsphase. Da werde ich so ein bisschen drauf eingehen. Was fällt mir auf in dem Text? Wie gehen die Apostel jetzt mit dieser Herausforderung um? Dann inhaltlich wollen wir uns Gedanken machen, was vielleicht das uns heute auch zu sagen hat und wie können wir das für heute in unserem Kontext anwenden? Und dann die dritte Phase wäre dann die Anwendungsphase. Was nehmen wir mit? Was sollen wir daraus lernen? Was können wir aus diesem Text für uns mitnehmen? Ich steige ein in die Beobachtungsphase. Ich glaube, was immer wichtig ist, wenn ein Problem auftaucht, egal welcher Natur, ist was wichtig? Was denkt ihr? Gott fragen, ja. Ich habe es so genannt, Problem erkennen und benennen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich. Hier wird das ganz klar definiert. Also hier sagen sie, oh, das ist ein Problem, das ist das Problem. Sie sagen, dass Gnade nicht ausreicht zur Errettung, sondern sie müssen noch die Rituale des jüdischen Denkens übernehmen, bevor sie vollwertige Christen sind. Und das ist wichtig. Wenn wir Probleme lösen wollen, dann müssen wir erstmal wissen, was ist überhaupt das Problem? Manchmal reden wir über Dinge, die eher Randerscheinungen sind, aber gar nicht wirklich den Kern des Problems erkennen. Und das tun sie hier. Sie tun dieses Problem klar formulieren. Und das ist, glaube ich, wir sind ja in der Beobachtungsphase, wichtig, dass wir das Problem benennen und auch kennen. Denn nur dann, wenn wir es wirklich kennen, in dem Fall hier ging es um das Wesen des Evangeliums, dann können wir auch daran arbeiten, das zu lösen. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir auffällt, ist, sie bringen es zu den Leitern, zu den Verantwortlichen. Auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, die Leiter übernehmen Verantwortung für dieses Problem. Sie schieben das nicht von den Sechs weg und sagt, das ist ein Problem in Antiochia, löst das mal schön unter euch, sondern sie nehmen es auf, sie nehmen es ernst und übernehmen Verantwortung. Und dann sehen wir hier in unserem Text, den haben wir letztes Mal betrachtet, dass Petrus als Erster anfängt, sich diesem Problem anzunehmen. Und das lesen wir dann in Verse 7 und so weiter. Und Petrus im Grunde genommen nimmt diese Herausforderung und sagt, ich habe auch persönlich dieses Problem gehabt. Wir denken an Cornelius in Kapitel 10, könnt ihr euch erinnern? Wo er diesen Traum hat, diese Vision mit diesem Tuch, was vom Himmel kommt, mit diesen unreinen Tieren und Gott sagt zu ihm, iss. Und Petrus sagt, nee, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nicht machen. Und dreimal kriegt er diese Aufforderung. Also Gott arbeitet an Petrus, um ihn vorzubereiten, zu Cornelius zu gehen, der ein Heide war, um ihm das Evangelium zu erzählen. Und dieses erzählt er hier in Verse 7. Ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter euch die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Also er spricht ja von seiner Erfahrung, die er gemacht hat, in Kapitel 10. So geht Petrus damit um und zeigt, dass die Rettung auch für die Heiden genauso erfahrbar war und ist und er das so erlebt hat. Also er spricht von seiner Erfahrung. Dann sehen wir, dass dieses Problem noch von einer anderen Personengruppe behandelt wird. In Vers 12, da heißt es, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hat. Auch sie erzählen davon, wie Gott gewirkt hat in Antiochia und in Derbe und Lystra und welche Erfahrungen sie gemacht haben, dass Gott genauso Wunder getan hat unter den Heiden wie unter den Juden. Auch hier sehen wir, dass sie mit ihrer Erfahrung sozusagen, die sie gemacht haben mit Gott unter den Heiden, davon berichten. Und das führt uns jetzt zur dritten Verteidigung, wenn man so will, zu Jakobus in Vers 13. Und wie geht Jakobus mit diesem Problem um? Was macht er? Er erzählt nicht von seiner Erfahrung, die hatte er nämlich nicht zu dem Zeitpunkt, sondern was macht er? Was ist immer wichtig, wenn es um Problemlösung geht? Worauf können wir, oder was ist unser Lösungsansatz? Wo sollten wir immer hinschauen, wenn wir zu Problemen in der Gemeinde kommen oder auch untereinander? Was sollte die Basis sein? Ist es die Erfahrung, die wir gemacht haben? Was denkt ihr? Die Bibel, genau. Und das ist genau das, was Jakobus jetzt macht. Unter diesen Erfahrungen, die Petrus erzählt hat und auch Barnabas und Paulus, bringt er jetzt das Wort Gottes hinein und untermauert das, dass diese Erfahrung, die sie gemacht haben, eigentlich von der Schrift her schon in Amos, in dem Fall Kapitel 9, schon vorhergesagt war. Ja? Und das ist wichtig, dass wir nicht unsere Erfahrung oder unsere Meinung über etwas zur Grundlage machen, sondern immer wohin gehen? Zum Wort Gottes. Ja? So schwierig das manchmal ist in der Findungsphase, weil wir haben unterschiedliche Sichtweisen vom Wort Gottes und auch Auslegungsmeinung, aber wir können immer davon ausgehen oder dürfen oder sollten davon ausgehen, dass wenn wir zum Wort Gottes kommen und offen damit umgehen und auch nicht schon vorher mit unserer Erfahrung oder Meinung hineingehen, dass irgendwann der Tag der Lösung kommt des Problems. Das ist Gottes Ansatz. Er möchte uns zusammenführen. Er möchte, dass wir in einer Einheit unterwegs sind. Und das gelingt uns nur, wenn wir nicht die Erfahrung als Basis nehmen, sondern das Wort Gottes. Und alle Erfahrungen sich immer messen müssen an dem, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir Chaos. Vorher sehbar. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist genau das, was Jakobus jetzt macht. Also wir sehen, der Petrus erzählt von seiner Erfahrung, Paulus und Barnabas erzählen von ihrer Erfahrung und Jakobus setzt dem Ganzen jetzt sozusagen das Wort Gottes als Basis drunter und sagt, das ist unser Fundament. Und ich will jetzt gar nicht so auf diesen Text in Vers 16 und 17 eingehen. Den lasse ich euch als Hausaufgabe. Es ist mich gar nicht so einfach, die Verbindung jetzt zu sehen von dem Text aus Amos 9, wie er das jetzt sozusagen auf die Situation anwendet. Das ist etwas, was ich euch als Hausaufgabe mitgebe. Ich will jetzt hier nicht alle, da ist eine Verbindung, sonst hätte er das nicht gemacht. Aber wie die Verbindung jetzt zu dieser Situation ist und wie er aus Amos argumentiert, ist hochinteressant. Und ihr könnt das gerne mal zu Hause mitnehmen und lesen. Studiert mal Amos 9, Vers 9, da kommt dieser Text her. Und wie Jakobus argumentiert, dass genau das, was damals in Amos, in dem Text stattgefunden hat, dass das anwendbar ist auf die Situation gerade hier und jetzt. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber das ist wichtig. Wir halten fest, Probleme erkennen, benennen, die Leitung übernimmt Verantwortung, manche Dinge können wir selber lösen, andere müssen an höhere Instanz übernommen werden, dafür gibt es Leiter in der Gemeinde. Dann haben wir die Erfahrung von Petrus und Paulus und Barnabas, aber das sollte nicht die Basis sein unserer Problemlösung, sondern immer das Wort Gottes, dass wir das gemeinsam studieren, offen daran gehen und Gott fragen, was ist die Lösung? Er hat immer eine Lösung. Immer. Davon können wir ausgehen. Und seine Lösung ist immer was? Die beste. Immer die beste. Ist doch herrlich. Ja, wir müssen nicht orientierungslos durch die Welt laufen und wir müssen nicht die Probleme selber lösen, sondern wir brauchen nur zu Jesus zu gehen. Er ist der große Problemlöser. Ja? Und das finden wir, indem wir uns gemeinsam mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das ist das Entscheidende. Und auch vielleicht manche Spannung oder manche Unterschiedlichkeiten in der Sichtweise aushalten können. Bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir eine Lösung haben. Aber es braucht eine Lösung. In diesem Fall war es enorm wichtig. Davon hing die Zukunft der Weltmission ab, was hier geschah, in diesem Kapitel. Wenn das nicht geklärt worden wäre, dann wäre die Geschichte anders gelaufen. Vielleicht säßen wir heute gar nicht hier. Und hätten nie das Evangelium gehört. Versteht ihr, das ist enorm wichtig gewesen, dass dieses Problem eben im Kern erkannt wird, benannt wird und auch gelöst wird. Und wie sie das machen, ist wichtig. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass drei Personen sozusagen Gruppen involviert waren in dem Lösungsprozess. Ja? Und da finden wir auch ein biblisches Prinzip hinter. Im 5. Buch Mose 19, 15, da heißt es, von zwei oder drei Zeugen soll etwas beschlossen werden. Das gleiche Prinzip finden wir in Matthäus 18 in Bezug auf Gemeindezucht. Zwei oder drei Zeugen, und ich denke, dass da auch ein Prinzip ist, dass das etwas ist, was gemeinschaftlich entdeckt werden soll und auch beschlossen wird. Und nicht einer alleine das macht. Die Gefahr besteht immer. Der am lautesten ist oder der am meisten weiß oder wie auch immer, der hat das letzte Wort. Das glaube ich nicht, sondern es ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo zwei oder drei dann auch übereinkommen, in dem Fall hier die Leitung natürlich, und zu einem Entschluss kommen. Und der Entschluss, der steht in unserem Text, dass es gibt kein anderes Evangelium. Rettung geschieht allein durch Gnade. Durch Glauben. Plus nichts. Das ist, wohin sie kommen. Und der zweite Teil in unserem Text, wir sind ja noch in der Beobachtungsphase, ist Vers 19. Bis 21. Ich lese dir nochmal vor. Worum geht's da? Er sagt in Vers 18, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Das heißt, Gott hat von Ewigkeit her alles geplant. Und alles wird sich auch so erfüllen, wie er es geplant hat. Was sagen will ist, alles was passiert, ist in Gottes Kontrolle. Und er weiß, was er tut. Und auch wenn dein Leben vielleicht momentan im Chaos versinkt, Gott ist in Kontrolle, er weiß, was er tut. Halt an ihm fest. Und dann heißt es weiter, darum urteile ich jetzt, und jetzt kommt er zu einem Entschluss. Und der ist interessant. Also der eine Teil, da dreht es sich um den Kern des Evangeliums, wo es keinen anderen Kern gibt, als dass Jesus für die Sünder gestorben ist, auferstanden ist und der Mensch, der sein Leben diesem Jesus anvertraut, durch Gnade gerettet wird. Der steht fest, da gibt es keine Diskussion. Richtig? Jetzt wäre ich jetzt in Afrika, würden die alle sagen, Amen. Ja? Da gibt es keine Diskussion drüber. Das Evangelium ist festgeschrieben von Gott. Es ist unauflösbar und unveränderbar. Und jeder Mensch, der zu Jesus kommt und Buße tut, umkehrt und Jesus in sein Leben einlädt, der erfährt Rettung plus nichts. Was danach folgt, ist noch eine andere Geschichte. Das ist dann das Thema der Heiligung. Und interessant ist eben, dass hier in diesem Kontext jetzt Jakobus Folgendes sagt, in Vers 19, das ist für manche Christen ein Text, der immer noch heute so ein bisschen aufstößt oder zu Fragen aufwirft. Wir werden versuchen, da eine Erklärung zu finden. Da heißt es, darum urteile ich, und das ist jetzt, was er als Schlussfolgerung daraus sieht, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekennen, keine Lasten auflegen soll. Also das ist das Evangelium. Wir wollen ihnen keine Steine in den Weg legen. Sie sollen jetzt nicht das Gesetz noch halten, was wir selber auch nicht halten konnten. Das ist im Vortext. Oder dass sie sich beschneiden lassen, um vollwertige Christen zu sein. Proselyten hat man das früher genannt. Ja, Menschen, die aus dem Heidentum sich bekehrt haben, haben sich auch den jüdischen Ritualen unterworfen. Sondern, wenn ein Mensch Rettung findet, egal ob Heide oder Jude, dann ist er gerettet durch Gnade. Unverdient. Aber es geht hier weiter, er sagt in Vers 20, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt, die ihn verkündigen, da er in der Synagoge an jedem Sabbat vorgelesen wird. Was wollte er damit bezwecken? Was war jetzt hier wichtig? Was war die Gefahr, die Jakobus sah, wenn diese Botschaft sozusagen zurückkommt nach Antiochia zu den Heiden, die natürlich froh waren darüber? Was könnte das vielleicht für Probleme, was könnten da für Probleme entstehen, die er schon sah, wo er eben diese Empfehlung ausspricht? Was ist hier das Thema? Hier ist das Thema Gemeinschaft. Das war etwas ganz Neues jetzt für sie, dass jetzt Juden und Heiden in einer Gemeinschaft zusammen waren. Und was könntet ihr euch vorstellen, was könnte da entstehen, wenn jetzt die Heiden sagen, naja, wir sind auch aus Gnade gerettet, wir haben das gleiche Privileg wie ihr. Was könnte da entstehen? Was denkt ihr? Warum war es so wichtig, dass Jakobus diese Empfehlung ausspricht?
Eine
Zweiklassengesellschaft, ja. Oder auch vielleicht, dass diese Freiheit, die sie jetzt haben oder in der sie gelebt haben, nicht mit dieser Bindung zum Gesetz sozusagen, dass sie missbraucht wird oder zum Anstoß werden kann für die Gläubigen, die aus dem jüdischen Hintergrund kamen. Also hier war der Schwerpunkt eher die Gemeinschaft jetzt, die jetzt auch ein Stück weit auf die Probe gestellt werden wird, dadurch, dass Heiden genau die gleichen Privilegien haben, was die Rettung betrifft, wie Juden. Und dass diese Freiheit vielleicht zu einem Problem werden könnte für die Juden. Und das werden wir uns gleich nochmal näher anschauen, weil es gibt noch andere Texte, die das nochmal so ein bisschen untermauern, beziehungsweise auch in ein anderes Licht vielleicht nochmal rücken. Okay, soweit erstmal die Beobachtung des Textes. Wir gehen gleich nochmal inhaltlich ein bisschen mehr darauf ein. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Text gelesen habe, was sind die Probleme heute? Die Probleme heute in der Gemeinde, wie sehen die aus? Wir haben ja dieses Problem eigentlich nicht, weil wir kommen nicht aus diesem Hintergrund. Das sind andere Probleme. Was könnten die sein? Was ist wichtig? Wir haben gesagt, Probleme sind wichtig zu erkennen, auch im Gemeindekontext, aber auch in der Welt, in der wir leben. Was sind unsere Herausforderungen heute als Gemeinde in Hannover? Ja, genau, benennen. Ja, also zu erkennen erstmal und zu benennen. Sie liegen heute anders wahrscheinlich als das, was wir damals, die Christen, erlebten, oder? Was sind unsere Herausforderungen heute? Jetzt wollte er von mir die Antwort, ne? Den Glauben halten, ja. Lauheit, ja. Offenbarung, ja. 3, Laodicea, die Lauheit, Sattheit,
Weltförmigkeit.
Ja. Was ist mit dem Evangelium? Wo sehen wir da die Probleme? Heute in unserer Zeit. Was passiert heute mit dem Evangelium in vielen Bereichen? Wir verändern es, wir passen es an, wir machen es etwas runder, ein bisschen flüssiger, ein bisschen einfacher vielleicht für Leute, mit guter Intention. Wohlgemerkt, man möchte, dass die Menschen Rettung finden, aber wir nehmen, oder das ist, was ich zumindest wahrnehme, immer mehr weg von der Schärfe des Evangeliums. Ja? Menschen kann man nicht heute als Sünder bezeichnen. Sie haben Fehler gemacht. Oder. Ich glaube, dass im Kern heute, auch heute noch, genauso die Herausforderung steht, weil das ist ja das Zentrum des Evangeliums, eben, dass Menschen nur mit der wahren Botschaft des Evangeliums Rettung finden. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir es verändern, wenn wir es anpassen, dann verliert es an Kraft, an Wirkung. Und in der Zeit stehen wir heute auch. Klar, wir haben mit diesen Themen auch zu tun, die ihr genannt habt. Aber ich glaube, dass das Kernproblem immer noch heute wie damals auch darin besteht, dass das Evangelium in seiner Botschaft immer diese Klarheit braucht. Und wir haben ja schon gesehen bei Petrus, als er predigt, haben wir gesehen, dass am Ende seiner Predigt war gar kein Aufruf zur Buße, sondern durch die Predigt haben die Menschen waren so bewegt von dem, was sie hörten, dass sie sagen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja? Ich finde das interessant, weil ich glaube, dass die Botschaft, wenn sie klar verkündigt wird, auch in Vollmacht natürlich verkündigt wird, dass es zur Folge hat, dass Menschen sich überführt fühlen und merken, mein Leben ist nicht in Ordnung. Ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung. Ja? Und ich denke, dass wir da, was ich euch damit so ein bisschen herausfordern möchte, ist, oder wie ich euch mit herausfordern möchte, ist, bist du ein Christ oder bin ich ein Christ, der das Evangelium klar definiert erklären kann, der weiß, was die Botschaft des Evangeliums ist und wie ein Mensch Rettung finden kann, dass ich ihm das erklären kann. Das ist wichtig. Und da stehen wir alle in der Herausforderung, auch als Gemeinde Arche Hannover, dass wir das Evangelium kennen, aber auch so vermitteln können, dass Menschen das verstehen und Rettung finden. Das ist unser Auftrag als Gemeinde übrigens. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch mit dem Evangelium beschäftigen. Der ganze Römerbrief eigentlich, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, die er nicht kannte. Und was macht er da? Er sagt, wenn ich zu euch komme, das ist die Botschaft, die ich euch bringe. Und im Kern ist der Römerbrief was? Das Evangelium. Er predigt das oder er schreibt das Evangelium Christen, wohlgemerkt. Warum? Weil er sagt, das ist die Botschaft, die ihr wissen müsst. Mit dieser Botschaft komme ich, wenn ich zu euch komme. Er kam dann anders, als er geplant hatte. Er wurde als Gefangener nach Rom gebracht. Aber, versteht ihr, er bringt den Christen die Botschaft des Evangeliums im Römerbrief. Weil er das für wichtig empfand und weil er sagt, das ist die Botschaft, mit der ich zu euch komme. Und die Frage ist, kennen wir das Evangelium wirklich? Haben wir uns damit auseinandergesetzt? Wissen wir, wie wir Menschen dieses Evangelium bringen können, sodass sie Rettung erfahren? Das Zweite, was wir in diesem Text auch als inhaltlich sehen, ist, wie gehen wir um in der Gemeinschaft mit anderen Christen? Das ist so der zweite Aspekt, den ich jetzt in Vers 19 bis 21 so ein bisschen angerissen habe. Römer 14 schreibt auch über dieses Thema. Und wir sehen schon, dass wenn jetzt der ein oder andere denkt, ja, gilt diese Empfehlung oder dieses, was Jakobus der Gemeinde in Antiochia sagt, auch heute uns noch. Dann stellen wir fest, dass weniger später im Römerbrief, Kapitel 14, dieses Thema nochmal aufgenommen wird und anders Paulus damit umgeht zu den Christen in Rom. Er sagt zum Beispiel folgendermaßen, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfrage zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Also wir sehen hier schon, dass die Empfehlung, die Jakobus der Gemeinde in Antiochia gibt und den Heiden, die zum Glauben kamen, eine Empfehlung war. Etwas, woran sie sich orientieren sollten. Natürlich, Unzucht ist immer verkehrt und falsch. Das bleibt. Aber wenn es um das Essen geht, von Götzenopferfleisch, und wir werden gleich sehen, dass in Korinther das ähnlich nochmal formuliert wird. Ich lese das ruhig mal vor. In 1. Korinther 8 finden wir das, Vers 9. Da sagt, da ist die ganze Thematik Götzenopferfleisch. Und dann sagt er am Ende in Vers 9, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Also hier sehen wir, dass inhaltlich eben auch dieses Thema sehr wichtig, Jakobus, war, dass diese Freiheit, die wir haben, nicht zum Fallstrick wird für andere, die eben diese Freiheit nicht haben. Und dass wir nicht anfangen, andere zu verurteilen, weil du die Freiheit hast, in dem Fall Götzenopferfleisch zu essen, dann zwing das niemand anderen auf. Dann tu es dem Herrn. Und wenn jemand sagt, das kann ich nicht, dann soll er es auch dem Herrn tun. Denn alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist was? Sünde. Und hier merken wir schon, dass eigentlich die Empfehlung, die Jakobus der Gemeinde gibt in Antiochia und den Heiden, die da zum Glauben gekommen sind, dass das jetzt nicht ein allgemeingültiges Gesetz ist. Natürlich, ich bin jetzt persönlich kein Esser von Wurst, die mit Blutwurst, nennt man sie, glaube ich, ne? Also einfach, weil es nicht gesund ist für mich. Also ich zumindest empfinde das so. Ja? Wenn du das jetzt essen kannst, ist okay, ich kann damit leben. Versteht ihr? Aber wichtig ist, dass wir das, was wir erkennen, nicht zum Gesetz machen, wenn es nicht entscheidend ist in Bezug auf das Heil. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich in Pakistan war, eine der ersten Lektionen, die ich lernen musste in Pakistan, ist, dass du deine Bibel anders behandelst. Wisst ihr warum? Warum, Alex? Das Buch an sich, also der Koran, für den Moslem ist der Koran ein heiliges Buch. Selbst die Seite selbst, das Buch selbst ist heilig und deswegen behandelt man es so. Und wir Christen, was machen wir gerne mit unseren Bibeln? Was ich, wenn ihr meine Bibel seht, das ist furchtbar. Das ist vollgeschrieben. Das würde man im islamischen Kontext, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, das Beispiel, aber ich will damit nur klar machen. Es war für die ein Anstoß, wenn ich mit meiner Bibel zum Beispiel sie irgendwo auf den Boden gelegt habe. Dann haben die gesagt, der heiligt sein Buch nicht. Mit dem will ich keine Gemeinschaft haben. Oder wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und da war alles vollgekritzelt, dann haben die gesagt, was machst du denn? Du schreibst in deinem Buch. Geht gar nicht. Und damit habe ich sie sofort verloren. Was haben wir gemacht? Wir haben uns alle eine neue Bibel besorgt und ohne Notizen und haben versucht, dieses Buch wirklich wertzuschätzen. Weil wir glauben als Christen natürlich, dass das Buch an sich jetzt nicht heilig ist, sondern der Inhalt, darum geht's. Es ist Gottes Wort. Ja, aber sie glauben, dass ihr Buch eben heilig ist und aus Respekt davor haben wir unsere Bibel eben so behandelt, wie sie ihren Koran behandeln. War das ein großes Problem? Eigentlich nicht. Aber es war wichtig, damit wir eine Brücke bauen, damit wir Gemeinschaft haben können. Und so möchte ich das auch ein bisschen übertragen im Sinne auch für uns Christen sehen in dieser Frage, des Gewissens und auch der Umgang miteinander. Wir kommen zum Schluss. Die Anwendung. Frage an uns heute Morgen. Wie gehen wir mit Problemen um in der Gemeinde? Immer wieder ein Thema. Und ich bin lange genug in dieser Gemeinde, dass ich weiß, dass es Probleme gibt. Ich bin vielleicht das Problem. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wichtig, dass wir lernen als Gemeinde, als Christen, wie gehen wir mit Problemen um? Eine wichtige Frage. Sind wir eine Gemeinde, die problemlösungsorientiert umgeht? Dass wir die Probleme nicht so verdrängen und dann Teppich kehren oder auf die lange Bank schieben? Die lösen sich meistens nicht von alleine, sondern da braucht es Christen, die zusammenkommen, dieses Problem benennen und dann auch daran arbeiten, dass wir eine Lösung finden. Und ich glaube, dass wir immer eine Lösung finden werden. Davon bin ich überzeugt. Weil wir einen Gott haben, der alle diese Probleme lösen kann. Ja, also das wäre jetzt aus dem Text so eine Anwendung. Wie gehen wir mit Problemen in der Gemeinde um? Streben wir danach, die Einheit des Geistes zu bewahren? Das ist auch im Kern, glaube ich, ein Ansatz, den es gilt zu entdecken und zu leben. Dass wir nicht aufeinander zugehen und sagen, ich habe Recht, du hast Unrecht und so weiter, sondern dass wir versuchen, diesen Frieden, den wir in Christus haben, zu bewahren. Und dazu gehört es, dass wir uns auch konstruktiv mit den Problemen, die existieren, auseinandersetzen. Aber mit dem Hintergrund, Wir wollen nach vorne schauen, wir wollen zur Einheit wiederkommen. Wir wollen in dieser Frage zumindest einen gemeinsamen Konsens finden, den wir gehen können. Und das heißt es für mich, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und ich glaube, dass die Apostel damals das als Grundlage auch hatten. Sie wollten eine Lösung, sie haben eine Lösung aus dem Wort Gottes entdeckt, aus der Erfahrung, die sie gemacht haben, aber auch aus dem Wort Gottes heraus als Basis. Und mit dieser Empfehlung schicken sie dann Paulus und Barnabas wieder zurück nach Antiochia. Wo mache ich vielleicht, das ist auch eine Frage, die immer wieder durchdringt, auch in dieser Frage der Lösung von Problemen, wo mache ich vielleicht nicht heilsentscheidende Sachen zur Grundlage meiner Gemeinschaft mit dem Nächsten? Was meine ich damit? Dass wir manchmal Themen aus der Bibel herausnehmen, die nicht heilsentscheidend sind, also die jetzt nichts damit zu tun haben, ob ich gerettet bin oder nicht, oder was das Evangelium betrifft, das ist unverhandelbar. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir Christen Themen nehmen und die so hochstellen, dass sie zur Basis werden, zu dem, ob ich mit dem Gemeinschaft haben kann oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist es auch wichtig zu wissen, was ist eigentlich heilsentscheidend? Deswegen habe ich am Anfang die Frage gestellt, was ist das Evangelium? Ja, was muss ein Mensch wissen, um gerettet zu werden? Und dass wir das differenzieren, wenn es um Fragen geht des praktischen Christenlebens, wie ich Jesus nachfolge, etc. pp. Oder das ganze Thema Heiligung. Dass wir lernen, das zu differenzieren und dass wir unsere Grundlage der Gemeinschaft nicht darauf aufbauen oder dass wir nicht heilsentscheidende Sachen zur Grundlage machen, sondern dass Jesus immer die Basis ist, in der wir einander begegnen. Ja? Und dass wir alle sozusagen uns beugen auch vor dem Kreuz, vor Jesus. Diese Demut einnehmen. Und ich denke, das ist immer eine gute Basis, wenn wir sagen, ich bin ein begnadigter Sünder. Ja? Jesus hat mir so viel vergeben. Und das ist die Basis dafür, dass wir auch einander begegnen können. Ein weiterer Punkt der Anwendung ist, wo bringe ich durch meine Freiheit, die ich in Christus habe, andere vielleicht zum Fall? Das ist eine sehr spannende Frage. Weil was beinhaltet das? Ja, was beinhaltet es, wenn ich sage, wo kann ich durch meine Freiheit, die ich vielleicht habe, in Christus andere zu Fall bringen? Es beinhaltet, dass wir einander gut kennen müssen. Richtig? Und ich glaube, dass gerade je größer eine Gemeinde wird, desto schwieriger oder herausfordernder es ist, wirklich einander kennenzulernen. Ja, dass wir manchmal Menschen verletzen, ohne dass wir es wissen. Das passiert, aber die Herausforderung, glaube ich, ist für uns als Gemeinde, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie können wir einander besser kennenlernen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, vielleicht nicht euer nächster Nachbar, weil meistens sitzen die Ehepaare oder Befreundete zusammen. Wenn ich jetzt sage, was weißt du eigentlich von deinem Nachbarn, der links oder rechts neben dir sitzt, aber vielleicht hinter dir? Da weißt du vielleicht noch nicht mal den Namen von dem, der hinter dir sitzt. Obwohl der vielleicht schon Jahre in diese Gemeinde kommt. Spiegelt wieder, wie gut kennen wir eigentlich einander. Es gab einen Vorschlag, dass wir mal eine Gemeindeliste machen mit den Namen und ein Bild dazu packen, weil wir nicht mal die Namen zu den Gesichtern zuordnen können. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das da schon anfängt, wie soll ich dann in Gemeinschaft mit dem Nächsten leben und auch ihn anspornen zur Nachfolge, wenn ich nicht mal den Namen kenne von dem, der neben mir sitzt oder hinter mir sitzt? Das ist herausfordernd. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass in einer Gemeinde wirklich Beziehungen entstehen. Tiefe, enge Beziehungen, wo wir einander kennenlernen. Und das uns hilft auch, dem anderen besser zu verstehen, wieso er so handelt und nicht so. Das minimiert sicherlich einiges an Problemen, die auftauchen können. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Herausforderung und es wäre schön, wenn wir als Arche Hannover eine Gemeinde wären, wo wir Initiative ergreifen, auch zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Kann ich dich mal besuchen? Können wir uns mal treffen zum Kaffee? Muss ja nicht gleich zu Hause sein. Ja? Sondern, dass wir Initiative erzeigen. Und du bist mir wichtig, du bist gesehen. Ich möchte dich kennenlernen und Zeit mit dir verbringen. Das wäre schön. Ich glaube, das würde auch unsere Gemeinde gut tun, wenn wir mehr aufeinander sehen und Acht haben auch und in tieferen Beziehungen unterwegs sind. Und das nehme ich heraus aus diesem Text und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen ermutigt, aber auch herausgefordert zu sehen, was der Text uns sagen will. Wir nehmen heute mit, wie gehen wir mit Problemen um? Können wir sie benennen? Können wir sie inhaltlich benennen? Und dann, wie gehen wir um mit Lösungen? Sind wir darauf bedacht, auch Lösungen zu finden, die Dinge nicht unter den Teppich zu kehren oder wegzuschieben vor uns her, sondern wirklich dran zu arbeiten, gemeinschaftlich. Und lass uns das Wort Gottes immer wieder zur Grundlage nehmen, dass wir da Lösungen finden, auch für die Herausforderungen, die wir auch heute als Gemeinde Arche haben, aber auch als Christen ganz persönlich. Und dass wir einander helfen, auch gemeinschaftlich den Weg zu gehen. Darüber würde ich mich freuen, wenn uns das gelingen würde. Lass uns noch beten. Ja, Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass dein Wort die Grundlage ist, ja, für alle Probleme, aber nicht auch nur Probleme, sondern dass du die Lösung bist für alles, was uns begegnet. Und danke, Herr, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen, dass es ein Vorrecht ist, ein Privileg. Es ist aber auch immer mit Herausforderungen verknüpft. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir einander sehen, weil du uns siehst und weil du uns in diese Gemeinde, in diese Familie gestellt hast. Und wir wollen die Probleme, die existieren, nicht einfach beiseite legen, sondern wirklich auch vor dich bringen und dich bitten, Herr, dass du Lösungen schaffst, dass du uns hilfst, auch voranzugehen, dran zu bleiben, auch das Evangelium das Zentrum dieser Gemeinde ist in der Verkündigung. Danke, dass Menschen auch Rettung heute noch finden können. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns dazu gebrauchst. In Jesu Namen. Amen.